Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. In dieser Folge geht es um den Aufstand vom 20. Juli 1944. Am bekanntesten ist Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, dessen Namen mit diesem Datum verbunden ist. Doch es gab im Prinzip sehr großes Netzwerk an Verschwörern, das bis in die Hunderte ging. Und es freut mich besonders und bin auch dankbar, dass wir heute Levin von Trott zu Solz zu Gast haben, dessen Onkel maßgeblich an den Vorbereitungen des Attentats und am Staatsstreich beteiligt war. Adam von Trott zu Solz, 1909 bis 1944, war Jurist und Diplomat und hat von Anfang an sich Widerstand engagiert und war auch bei den wesentlichen Kreisen dabei. Und sein Neffe, Levin von Trott zu Solz, hat sich mit der Familiengeschichte beschäftigt. Aber weit darüber hinaus ist er auch Jurist, hat promoviert, ist Politikwissenschaftler. Er hat als persönlicher Referent von Ministerpräsident Biedenkopf in der sächsischen Staatskanzlei gearbeitet. Er war Leiter des Grundsatzreferats im Bundespräsidialamt. Er war aber auch außerhalb der Verwaltung tätig. Er war in der Geschäftsleitung der Bertelsmann Stiftung und Geschäftsführer des Bergedorfer Gesprächskreises der Körber Stiftung. Aktuell ist er als Coach und Berater tätig. Und er hat in seiner Doktorarbeit sich mit dem Kreisauer Kreis befasst, und zwar mit einem Staatsrechtslehrer aus diesem Kreis, mit Hans Peters. Also deshalb freue ich mich besonders, dass wir hier jemanden zu Gast haben heute, der quasi wirklich tief in der Materie drin ist. Herzlich willkommen, Levin von Trott zu Solz.
Vielen Dank, Herr Kockenberger.
Ja, wollen Sie einfach kurz ein paar Worte auch zu Ihrem Onkel sagen oder zu Ihrer Familiengeschichte? Wer war Adam von Trott zu Solz?
Adam von Trott zu Solz war, wenn ich die Verbindung herstellen darf, mein Onkel, der Bruder, der ältere Bruder meines Vaters. Sie haben schon gesagt, Adam von Trott wurde 1909 in Potsdam geboren. Sein Vater, August von Trott, war damals königlich preußischer Kultusminister und hatte in Potsdam zuvor die Rolle als Oberpräsident der Provinz Brandenburg und ganz kurz nach der Geburt von Adam, die am 9. August war, ist er dann nach Berlin gezogen, wo er in der Wilhelmstraße Ecke Linden sein Ministerium hatte, wo heute Abgeordnetenbüros sind.
Und er hatte drei Söhne?
Er hatte drei Söhne und fünf Töchter. Und diese drei Söhne, der älteste war Werner, Jahrgang 1902. Der zweite war Adam, Jahrgang 1909. Und der dritte war Heinrich, Jahrgang 1918, mein Vater.
Ja, es gab da ja auch Verbindungen noch in die USA.
Die Mutter, also die Frau meines Großvaters, Eleonore, geborene von Schweinitz, war die Tochter des Generals Lothar von Schweinitz, der in der Kaiserzeit Adjutant des ersten Kaisers Wilhelm, also Wilhelms des Ersten, war und später aus dem Militärdienst kommend Attaché in Wien war, später dann Botschafter in Wien für das Deutsche Reich und danach in Petersburg 15 Jahre lang als Botschafter in der Bismarck-Zeit. Er war ein lange Zeit Junggeselle, weil er sozusagen kam aus einer schlesischen Familie. Und da war also zu Hause nicht viel zu holen und er ist dann, wie das ja viele getan haben, in den Militärdienst gegangen und sein Vater konnte das irgendwie arrangieren, dass er in das Potsdamer Garderegiment kam. Und dort hat er sich so bewährt, dass er dann über den Militärdienst, über den Attaché-Dienst in die diplomatische Laufbahn kam. Und er hat dann in Wien die sich verliebt in die Tochter seines amerikanischen Kollegen, der hieß John Jay, war der Enkel des ersten obersten Richters der amerikanischen Republik, eines der Founding Fathers, und war also sein Kollege in Wien gewesen. Und seine Tochter Anna ist also die Mutter meiner Großmutter.
Ja, John Jay hat ja auch ein paar Essays beigetragen zu den Federalist Papers.
Absolut, ja.
Der heute noch für die Amerikaner sehr präsent sind. Also man denkt natürlich so eine typisch preußische Beamtenfamilie, aber sie waren dann doch Hessen, gell?
Die Trotz sind Hessen, ganz
ja,
genau.
Also ja. Das ist ja erst 1866 dann zu Preußen genau. Gekommen.
Und Schweinitz ist eben schlesisch, es ist schon sehr interessant. Der Schweinitz war also ein sehr konservativer Mann, aber er heiratet dann eine bürgerliche, also auch ein Adliger, nicht? Er heiratet dann eine bürgerliche Amerikanerin, wobei natürlich diese Jays in Amerika eine Quasi-Aristokratie waren, weil sie eben zu diesen Founding Fathers gehörten.
Also wir haben ja hier schon eine richtig spannende Familie und jetzt kommt der Adam da in diese verrückte Welt hinein. Ja, er wächst ja auf in der Zeit des verlorenen Krieges, in der Krise der Weimarer Republik, muss sich beruflich zurechtfinden.
Ja.
Studiert Jura und wie ging es?
Da ist vielleicht, weil Sie die Brüder auch ansprechen, ganz interessant, der Kontrast zu den beiden Brüdern. Also unsere Familie hatte da auch einen Waldbesitz und einen Gutshof. Und da war also dann immer auch
in Imshausen war das.
Imshausen bei Solz, Trotz zu Solz, das ist also der Nachbarort. Und es ging immer auch schon die Frage spielt, das ist wie in vielen Unternehmerfamilien so, wer kann denn das mal irgendwann übernehmen? Und mein Großvater war schon relativ alt, er war Jahrgang 1855, seine Frau war halt deutlich jünger, ich sagte ja, die Tochter des Kollegen.
1875.
Die war 75, genau. Und insofern war dann erstmal der Älteste dran, das war sozusagen der Kronprinz, wenn man so will, Werner. Und der hat aber nun einen sehr besonderen Weg gegangen, nämlich er ist in der Kriegszeit sicherlich auch, er war ein hochsensibler Mensch, sicherlich auch durch die politischen Umbrüche motiviert und sozusagen den Sturz, wenn man so will, auch seines Vaters, der dann ja mitbewirkt wurde, hat er die Schule geschmissen. Mhm. Der Sohn des Kultusministers macht also kein Abitur.
Was?
Und geht dann und hat dann so einen kommunistischen Impuls, will sozusagen Arbeiter werden und legt seinen Fonds erstmal ab und geht dann sogar in die kommunistische Partei. So, das ist der Ältere. Und der geht also sozusagen aus der Linie heraus und dadurch wurde der Adam, der eigentlich der Zweitälteste war und deswegen vielleicht nicht so unbedingt direkt in dieser Verantwortung war, der rückte jetzt auf in die Rolle des Erben und auch des Vertrauten des Vaters. Also er studiert Jura, er wird später Testamentsvollstrecker seines Vaters. Und diese Konstellation ist nicht ganz unwichtig. Und da kommt eben mein Vater noch, kleckert dann hinterher. 1918 ist also das siebte von acht Kindern. Und mein Vater geht in die andere Richtung, nämlich 1932 geht er in dem evangelischen Internat, in das ihn sein Vater gebracht hat, gründet er eine nationalsozialistische Schüler-Hitler-Jugend. Und dazwischen ist also Adam, jetzt komme ich zu Adam, und Adam geht eigentlich, Adam, der eben später, Sie haben das ja vorweggenommen, in Plötzensee am Galgen endet, ist eigentlich der Traditionalist, wenn man so will. Er geht eben der Vater war auch Jurist, er studiert auch Jura. Der Vater hatte auch den Wunsch, dass der Sohn in einen Chor eintritt. Und zwar, ich denke deswegen, weil mein Großvater, also der Vater von Adam, als Halbwaise aufgewachsen ist und selber in zwei Chors war. Also ich denke, das war für ihn eine Sozialisation. Er hat dann also sozusagen aus seiner gewissen Einsamkeit da als Halbwaise herausgefunden durch das Leben, dieses aktive ja, Leben der Chors.
Ja.
August.
Ja.
Und Adam war dann also auch bei den Göttinger Sachsen in Göttingen, wo, da kommen wir vielleicht später auch noch dazu, ein paar Jahre vorher Fritz Dietloff von der Schulenburg auch aktiv war, einer der Mitverschwörer des 20. Juli.
Aber was hat die Ausbildung charakterisiert? Also er war ja nicht einfach so ein normaler Jurastudent,
nein,
der er dann hat Rechtsanwalt geworden
nein.
ist.
Er war ein sehr vielseitig interessierter Mensch. Er hat sehr viel Literatur gelesen. Er sprach dann fließend Englisch, gab eine englische Nanny, die ihn da, und er ist eben auch auf diese mütterliche amerikanische Tradition sehr aufgesprungen, kann man vielleicht sagen. Die Mutter war als Gattin des Kultusministers, wie das ja heute teilweise noch so ist, als so ein bisschen in bestimmten Wohlfahrtsaktivitäten involviert und unter anderem beim CVJM, und also Christlicher Verein junger Männer. Und sie konnte vermitteln, dass Adam 1928, also mit 19, nach Genf durfte zu einem CVJM-Treffen. Und da waren also ganz viele internationale Leute, unter anderem auch Gandhi sprach da, und da konnte er jetzt kommend eigentlich, zwar mit diesem amerikanischen Hintergrund, aber an sich ja eben aus einem hessisch-preußisch-deutschen Kontext, in dem auch für den Großvater, für seinen Vater der Thron und Altar bis zu seinem Tode maßgeblich blieben. Der war also ein tief überzeugter Monarchist. War also jetzt plötzlich da, explodierte das. Das war für ihn eine faszinierend, diese internationale Bühne zu sehen. Und da trifft er einen Oxforder Professor, der ihn einlädt zu einem Kurztrimester nach Oxford. Und das macht er dann. Und das macht er parallel zu seinem Jurastudium. Er studiert ganz normal in Göttingen im Jura. Und danach kommt dann die Promotion. Er hat insgesamt also studiert, wenn man die Studienorte aufzählen will, München, Göttingen, Genf und Oxford. 1930 macht er sein erstes Staatsexamen. 1931, 32 erarbeitet er seine Dissertation mit dem interessanten, finde ich, Thema Hegels Staatsphilosophie und das internationale Recht.
Okay, ja, da Genf schwingt damit, ne?
Genf schwingt damit. Ich glaube aber auch die väterliche Staatstradition. Und wenn man sich ein bisschen mit Hegel beschäftigt, hegelische Dialektik, das war meines Erachtens auch eine Möglichkeit für ihn. Und wissen wir ja, Marx war ja ein Schüler von Hegel. Und Adam war nun, wie gesagt, der ältere Bruder war Kommunist. Und Adam selbst hatte also auch sozialistische Interessen und Anwandlungen, sah einfach, sie sprachen ja davon, in welche Zeit er hineingeboren wurde und aufwuchs in dieser Inflationszeit, nicht? Da war er 20 Jahre alt, er hat also erlebt, welche sozialen Verwerfungen da entstanden sind. Und insofern denke ich, hat der Hegel ihm eben auch geholfen, eine Vermittlung herzustellen zwischen dieser Staatstradition und dem, was in der Welt und in der Wirtschaft und in der Gesellschaft vor sich ging.
Ja, und dann hat er seine Doktorarbeit fertig gehabt und dann waren dann die Nazis plötzlich an der Macht in Deutschland.
Ja, noch nicht ganz. Also er hatte den Impuls, nachdem er diese Zeit in dieses Kurzsemester in Oxford hatte, hat er dann sich entschieden, sich für ein Rhodes Scholarship zu bewerben. Mhm. Und das Rhodes Scholarship war ein von diesem südafrikanischen schwerreichen
Cecil Rhodes
eingesetzt, für Angelsachsen, aber eben auch für Deutsche. Also die Deutschen galten da so als halbe Verwandtschaft. Und da gab es also pro Jahr auch zwei deutsche Stipendien. Und dann hat der Adam sich gesagt, oh Gott, das versuche ich mal. Die Chancen sind nicht sehr hoch, aber er hat es tatsächlich bekommen. Und dann ist er also 1931 nach Oxford gegangen und war dann von 31 bis 33 Rhodes Scholar in Oxford, hat sich da fabelhaft akklimatisiert, war eben auch ein sehr gut aussehender, sehr charmanter junger Mann, in dem... Die Biografin hat das ausgebuddelt in den Frauencolleges galt er als, war sein Spitzname Gott, nicht? Also der war einfach irgendwie, charmierte die Leute und war eben auch brillant, intelligent und interessierte sich für die, war also am Balliol College, was ein internationales und auch so ein bisschen linksgerichtetes College war. Also man sieht da eben so einen starken Impuls in Richtung auf die gesellschaftlichen Probleme.
Ja, Reform.
Und weil Sie vom Nationalsozialismus sprechen, am Abend der Machtübergabe an Hitler, 30. Januar 1933, sitzt er im Junior Common Room vom Balliol College. Ja, ja. Und das wissen wir eben von einem seiner Kommilitonen, dass Adam da schon gesagt hat, also das ist gar nicht gut. Aha. Das ist gar nicht gut für Deutschland und das ist für euch alle, für uns alle nicht gut. Denn das ist ein... Ja, eben ein Verbrecher mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, welches Wording da gefallen ist, aber das hat dieser Engländer eben sehr genau in Erinnerung.
Das ist interessant. Woran hat er das erkannt oder woran hat er das festgemacht?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich habe hier einen Brief an den Vater. Ich hatte schon gesagt, der Vater war Monarchist und ganz klar bis zu seinem Tod 1938 hat er immer daran festgehalten. Und der Kaiser hat dann einen aus Dorn einen Kranz geschickt und so. Also das war eine ganz klare Linie. Aber als Adam ihm erzählte, er werde im Sommer 32 SPD wählen, war der Vater doch ziemlich entsetzt. Ja. Weil das waren eben für ihn die Reichsfeinde. Nicht? Ja. Das war eben noch das alte Denken. Und dann hat Adam zurückgeschrieben, ja, du wirst ja doch unsere Verständigung jetzt nicht in Frage stellen, weil wir an diesem Punkt unterschiedlicher Meinung sind. Mhm. Und damit war das gegessen. Also die hatten eine tolle Beziehung zueinander. Mhm. Das heißt, der Vater konnte akzeptieren, dass der Sohn es eben anders sah. Und ich habe hier ein Zitat
lesen Sie gerne vor.
Aus einem Brief des Adam an seinen Vater vom 13. Februar 1933. Also 2 Wochen nach der Machtübergabe. Mir ist es recht schwer zumute, wenn ich an das tägliche Unrecht denke. Ich werde mit dem autoritären Nationalismus keinerlei Bündnisse eingehen. Der Dienst an den Rechten des Einzelnen im Zusammenhang und im Konflikt mit all den äußerlichen Ordnungen und Hindernissen ist mir ungleich wichtiger als der Dienst am Staat, der zur Willkür geworden ist. Also das ist eine wirklich frappierende, denke ich, frappierend klare Positionierung, die er da für sich getroffen hat. Und er war juristischer Referendar und es ging jetzt um die Frage, wie geht's überhaupt weiter mit ihm?
Ja, genau.
Warum ist er
denn überhaupt nach Deutschland zurückgekommen? Er hätte doch hervorragende Chancen gehabt.
Das ist ein guter Punkt und das kommt auch.
Bekanntschaften, er hätte auch heiraten können
im Inland
und dort bleiben können, aber er entscheidet sich dann doch für sein Vaterland.
Ja, das ist ein entscheidender Punkt. Ich greife vielleicht an, wenn wir jetzt mal, das sind ja nur 6 Jahre, die wir hier vorgreifen. Nein, Entschuldigung, 11 Jahre, die wir vorgreifen. Ich habe hier einen Brief von ihm, den er im März 1944, also kurz vor dem 20. Juli, an seine Frau schreibt. Nach der Rückkehr aus Schweden, wo er eben dann, wir sind noch nicht da, aber wir werden da hinkommen, er ist dann in einer Abteilung des Auswärtigen Amtes für internationale Beziehungen zuständig und reist also in neutrale Länder, um dort amtliche Funktionen auszuüben, parallel aber immer konspirative Gespräche mit Oppositionellen zu führen. Und da schreibt er an seine Frau, als ich so über das Meer und die Wolken in das düster umdrohte Deutschland zurückflog, erfüllte mich von neuem eine tiefe Liebe und Freude, in dieser schweren Zeit gerade hierher gestellt zu sein und für unsere Heimat mitzukämpfen. Ich glaube, dass mich keine Beziehung zu irgendeinem Menschen so tief bindet wie dieses und dass hierfür besser und brauchbarer zu werden meine erste Pflicht ist. Die eigene, eigentliche Aufgabe zu erkennen, befreit und gibt dem Leben Halt und klare Wahl in den mannigfach verwirrten Prinzipien und Werten, die die Horizonte des modernen Weltbürgers erfüllen. Wir sollen in diesem die Last und seelenbedrängende Verengung des vorigen Jahrhunderts abwerfen und durch harte Prüfung und Arbeit ein neues Lebensgebäude errichten. Noch stehen wir in den Anfängen, aber in den Grundrissen der Ruinen zeichnet sich die Aufgabe schwarz und klar ab.
Ja, das zeigt seine Motivation. Aus diesem Bewusstsein ist er dann auch nach Deutschland zurückgekehrt, 1933.
Das denke ich, das war für ihn überhaupt gar keine Frage, dass er da zurück, also 33 sowieso. Und er sieht dann da seine Rolle, er geht in die Referendarzeit, er macht die üblichen Referendarstationen, geht auch so ein Referendarlager, wie es auch von Sebastian Haffner beschrieben ist in seiner Geschichte des Deutschen. Das war also auch in südlich von Berlin, fällt mir vielleicht
Arbeitsdienst
noch,
und Drill.
So ein Lager, vier Wochen lang, und dann wurden sie da eingebimst und wurde ihnen eben klar gemacht, was jetzt Sache ist. Das ist natürlich, ich bin ja selber Jurist, das ist ja nicht etwas, was man normalerweise macht, dass man die Referendare in Lager bringt. Aber es ist eben damals, das war halt die Idee, Volksgemeinschaft, und jetzt sollen eben alle Arbeiter der Stirn und der Faust so ungefähr, da berühren sich ja auch ein bisschen die Extreme von links und rechts, sollte man da eben jetzt in Formation gebracht werden. Und er hat da so auch, führt jetzt vielleicht an dieser Stelle zu weit, aber er hat sich dann auch mit dem Lagerleiter da unterhalten über bestimmte Dinge und schickt dem dann nachher auch einen Text, der aber durchaus einen kritischen Unterton hat, und den kriegt er dann von dem zurückgeschickt, zwar sehr freundlich, aber doch mit der Bemerkung, naja, lassen Sie mich mal schön mit diesem Zeug in Ruhe, nicht? Also das war, weil eben als normaler Beamter man halt sah, wie man irgendwie durchkommt. Ja. Und das war bei Adam eben von vornherein anders. Ich habe in den 80er Jahren in Oxford ein Jahr verbringen dürfen und habe da einen sehr guten Freund von Adam von Trott, nämlich David Esther, kennenlernen dürfen, den Herausgeber des Observer, Sohn von Nancy Esther aus dieser amerikanisch-britischen Familie. Und der sagte mir, der Adam, und das war also jemand, der David Esther, der nach dem Krieg also alle kannte, und der sagte also, für ihn seien die drei bedeutendsten Menschen, denen er begegnet sei, das seien Adam von Trott, George Orwell und Nelson Mandela. Also das ist schon eine gewisse Gewichtsklasse, die da angesprochen ist, und eben diese Weltgewandtheit, die da war. Aber er war eben gleichzeitig, ich habe das ja eben vorgelesen, auch diesen Brief an seine Frau, was ihm das bedeutete, jetzt an dieser Stelle natürlich für sein Land auch einzutreten. Und die beiden Brüder, die ich erwähnte, haben nach dem Krieg ein Gedenkkreuz auf dem Hügel in Imshausen errichtet, wo draufsteht, dass man seiner gedenken solle für seinen Kampf gegen die Verderber unserer Heimat. Mhm. Da haben sie wieder den Begriff Heimat, der bei ihm ja hier auch gefallen ist.
Ja, wie ging es dann jetzt weiter? Also er schließt dann seine Ausbildung ab und ist dann Volljurist?
Er ist dann Volljurist, und dann ist eben der Punkt, er kann im Grunde im staatlichen Bereich nichts werden, ohne in die Partei einzutreten. Ja. Und er sagt, das will ich nicht. Und er will auch nicht in irgendeine Reiter-SS oder ich weiß nicht was eintreten. Er sagt, nein, das will ich nicht. Und dann hat er also dieses Rhodes-Stipendium in Oxford gehabt. Und das ist, normalerweise wird das für 3 Jahre vergeben. Mhm. Er hat aber, weil er schon sein Jura-Examen hatte, nur 2 Jahre gebraucht. Ja. Da schreibt er einen Antrag an das Rhodes-Committee. Das ist auch wieder typisch Adam von Trott, ein bisschen frech, aber er hat sich das halt getraut und schreibt, könntet ihr euch denn vorstellen, mir 1 Jahr zu finanzieren für einen Aufenthalt in Peking? Mhm. Und das wird ihm bewilligt.
Spannend.
Ja. Und zumal, sie sind ja Japan-Fachmann, nicht? Also zumal eben in einer Zeit, als es den chinesisch-japanischen Krieg gibt. Also das ist ja auch alleine schon wieder ein Abenteuer, wie er da durch diese Kriegszonen.
Ja, 1937 ging der Krieg los, der Angriff auf China wurde von Japan gestartet. Davor, 1931, haben sie ja schon die Mandschurei besetzt.
Ja, und in dieser Zeit reist er eben dahin und er hat einen Kontaktmann in Bremen, in Peking, der heißt Gustav Ecke. Das war ein Fachmann für chinesische Möbel, aber im Grunde auch für die ganze Geistesgeschichte. Es gab ja nur ganz wenige Deutsche dort. Und da hat er also dann chinesische Philosophie studiert. Und seine Idee war irgendwie, ich möchte halt verstehen, was in der Welt los ist und wie, nicht, heute braucht man keinem zu erklären, weswegen China relevant ist, aber damals war das natürlich absolut exotisch. Ja. Und auf dem Weg dahin ist er noch über die USA, hat er sich über die USA bewegt, weil er da eben auch Beziehungen hatte, teilweise natürlich die Familienbeziehungen, teilweise aber auch über seine Oxforder. Zeit. So, und das passiert also nach der Referendarzeit. Und dann stirbt 1938 sein Vater und die Mutter schreibt ihm, er möge doch bitte nach Hause kommen, weil das mit den Brüdern nicht so ganz einfach ist. Weil die waren zwar nicht mehr Kommunisten oder Nazis, aber das hatte mein Vater also auch schon 1935 dann von sich abgetan. Aber sie waren doch sehr radikal und eigensinnig unterwegs und hatten so die Vorstellung, da eine ganz eigene Sache zu machen, die nicht unbedingt mit der Familientradition zu tun hatte. Und dann kam Adam zurück und hat gesagt, nein, also ich bin hier der Testamentsvollstrecker und das wird alles so bleiben, wie es ist. Und da sehen wir auch wieder den, sagen wir mal, den Traditionalisten, der auch in ihm steckte. Und er ging auf die Jagd und er liebte diese hessischen Wälder und
Berge. Aber was wollten die da aus Imshausen machen oder aus dem Gut?
Also der älteste Werner, Sie kennen ja diese Geschichte der Gesellschaft Imshausen, die dann von Werner und Adam nach dem Krieg dort gegründet wurde. Eine ganz interessante, nur jetzt in Klammern gesagt, eine ganz interessante Initiative, wo sie Politiker und Intellektuelle aus allen Besatzungszonen eingeladen haben, um in Imshausen, das war ja direkt oder ist immer noch direkt an der hessisch-thüringischen Grenze und damit natürlich auch an den Grenzen zwischen der amerikanischen und der sowjetischen Besatzungszone zusammengebracht haben, um zu überlegen, wie kann es hier in diesem Land weitergehen.
So, aber da sagt dann eben Adam von Trotz, soll's.
Und Adam und damals war die Idee, die wirklich aberwitzige Idee von Werner, einen Erbhof aus Imshausen zu machen. Das war ja eine Nazi-Gesetzgebung, dass man und das zeigte irgendwie halt, Werner war ein faszinierender Mann, der ja auch dann später diese Zeitschrift Labyrinth herausgegeben hat mit Walter Warnach und Heinrich Böll und anderen. Und der Bücher geschrieben hat, Der Untergang des Vaterlandes und also eine sehr interessante, bunte Gestalt. Nicht? Also Armin Mohler hat ja mal vom Kaiser von Deutschland gesprochen in dem Zusammenhang. Und er sagte, da gab es viele Kaiser von Deutschland, wahrscheinlich war Mohler selber auch einer. Naja, also das war eben eine sehr bunte Gestalt, aber, und mein Vater war das auch, aber sie hatten im Grunde keinen politischen Sensus. Nicht? Es waren im Grunde ein bisschen fantastische Vorstellungen, die sie hatten. Und Adam war der Realist. Adam war ein Realist, der wusste, was ging und was nicht ging und hatte eine große Eigenschaft, auch eine Fähigkeit, Dinge für sich zu behalten. Und er wollte natürlich auch seine Brüder nicht gefährden, konnte ihnen nicht davon Mitteilung machen. Also wir sind jetzt 38.
Da ist ja Adam von Trotz zu Solz dann schon an seine, quasi in die Verschwörerkreise eingetreten.
Da geht das los.
Also ich hab das bei der Biografie von Benigner von Krusenstern gelesen, dass er anscheinend über Hjalmar Schacht, den er über das Roth-Stipendium kannte, da auch Kreise rankam, die 1938 einen Staatsstreich geplant haben. Eigentlich der erste und wahrscheinlich der vielversprechendste Staatsstreich, wenn man ihn durchgeführt hätte, der das Hitler-Regime hätte beenden können. Aber der dann quasi abgeblasen wurde, weil wegen den außenpolitischen Umständen, weil eben Hitler in München doch den außenpolitischen Erfolg eingefahren hatte. Und in diese Zeit kommt jetzt eben, kommt da eben Adam zurück nach Deutschland. Ja. Aber er war doch schon, als er in den USA seine Besuche hatte, ist er doch da auch bereits so im Sinne des Widerstandes aufgetreten.
Also man muss trennen. Man kann sagen, ich hatte das ja vorgelesen aus diesem Brief und aus seiner Aussage gegenüber seinem englischen Kommilitonen. Er war von Anfang an in der Opposition. Aber im eigentlichen Widerstand, also als aktiver Widerstandskämpfer, das kommt erst nach China. Und da gibt es noch ein paar andere Namen. Ganz wesentlich sind Moltke und York, die er und Haften auch, die er schon vorher kennengelernt hatte. Und damals entsteht eben der Kreisauer Kreis.
Ah, okay. Ja, das ist dann so sein richtiger Einstieg.
Und der Kreisauer Kreis, das ist ja eine Bezeichnung des SD für diese Gruppe um Helmut von Moltke.
Der Sicherheitsdienst des SD war der.
Der nachher diese Untersuchung, der nachher dieses Spiegelbild einer Verschwörung ist so ein Buch darüber. Ja. Moltke und York, sein Vetter.
York
von Wartenburg, ein Nachkomme des Offiziers, der diese berühmte Konvention von Tauroggen mit den Russen gemacht hat.
Ja, genau, kurz quasi als Fußnote, also als 1812 Napoleon geschlagen, eben Russland verlassen musste, hat eben Ludwig Graf York von Wartenburg auf eigene Faust das preußische Armeekorps von der französischen Armee weggelenkt und die haben dann auf eigene Faust und ohne Befehl des Königs Waffenstillstand geschlossen mit den Russen und dadurch diese Dynamik erzeugt, dass eben Preußen dann in die Befreiungskriege eingetreten ist. Also das ist quasi einer ziemlich bekannter Akt von preußischem Ungehorsam.
Ja, da haben wir im Grunde dann auch schon eine Tradition, die zu dem Peter Yorkschen Widerstand führt. Peter York war ein eher christlich-konservativer Mensch, auch wiederum dazwischen, zwischen dem Tauroggen York und ihm gibt es diesen York, der mit Diltai korrespondiert hat. Ja, nicht? Ja. Und die waren, also der ist sehr mit einer großen Bibliothek und so sehr gebildet aufgewachsen. Und der Helmut Moltke, der war nun, der kommt aus der Familie des Generals Moltke. Und
es war der Architekt der preußischen Armee in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
Genau.
Das war derjenige, der die Siege bei Königgrätz und die Siege über Frankreich ermöglicht hat.
Genau. Und der Helmut Helmuts Vater war verheiratet mit einer Südafrikanerin.
Aha.
Und diese Südafrikanerin war die Tochter des südafrikanischen Chief Justice.
Ah.
Also von daher hatte auch Moltke wie Trott so ein angelsächsisches Element, wo eben und ein Rechtselement, nicht? Der John Jay war ja der erste oberste Richter. Und das spielt natürlich alles auch wieder eine Rolle. Und die Moltke und York waren in Kreisau ist in der Nähe von Breslau. Und gab es diese Löwenberger Arbeitsgemeinschaft, wo man sozusagen klassenübergreifend miteinander zusammenarbeitete. Das ist dieses oberschlesische Revier, wo eben die, sag mal, die Krise des Kapitalismus natürlich manifest war und wo die sich dann engagiert haben. Und da kommt übrigens nebenbei auch mein Hans Peters, die Verbindung von Moltke und York zu Peters kommt daher, dass der Hans Peters Staats- und Verwaltungsrechtler in Breslau war und dort Verwaltungsrecht gelehrt hat und gleichzeitig einen katholischen Hintergrund hat, der sehr wichtig wird für diesen Kreisauer Kreis, weil die Preußen, das waren ja alles eher Preußen, preußische Protestanten, nicht? Moltke, York, Trott, alles Preußen, alles Protestanten, auch wenn der Trott ein Hesse war, aber sagen wir mal so von der Sozialisation. Und die haben gemerkt, da gibt es in der katholischen Kirche diese katholische Soziallehre, das ist eine echte Quelle der Sittlichkeit, Sie sprachen in unser Vorgespräch über Thomas von Aquin, also dieses Fundament, das wurde eben sehr wichtig und dann haben sie eben auch den Pater Delp reingeholt, der bei den Stimmen der Zeit der Jesuiten tätig war. Ja. Also da werden dann eben etwas, eine ergibt das andere, dann holen sie sich den Reichwein sozialdemokratischen Pädagogen Und dann holen sie Carlo Mierendorf, einen sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten. Und es gibt einen Brief von Helmut Moltke aus seiner Haft. Der ist ja dann 1944 verhaftet worden, lange vor dem 20. Juli, wo er an seine Frau schreibt, ja, am engsten wäre für ihn eben immer gewesen Peter, Carlo und Adam.
Aha, das war so der Kern. Ja, und die Kreisauer haben sich ja nicht nur in Kreisau getroffen, da gab es einmal dreimal größere Treffen, aber viele dieser Treffen haben ja in Berlin in der Wohnung von Peter Jörg von Wartenburg
stattgefunden. Ja, und es gab, also das hat nach einer Art Schottenprinzip funktioniert, also nicht wie die Landsleute, sondern wie die Schotten eben auf dem Schiff. Mhm. Man hat solche Papiere entworfen, man hat sie, also zum Beispiel Peters war dann gebeten worden, zwei Papiere kommen von Peters, das eine ist zu den, was Moltke später die kleinen Lebenskreise nannte, also da sollte Peters über kommunale Selbstverwaltung referieren. Ja. Das war natürlich unter den Nazis komplett kaputt.
Ja.
Das war ja eben, das kam ja aus den preußischen Reformen 200 Jahre vorher und da die Nazis haben eben alles top-down, immer alles von oben nach unten. Das sollte wiederkommen und dann war ja ein ganz großes Thema war diese vollkommene moralische Zersetzung, diese komplette moralische Kapitulation, wie soll man das nennen, Auflösung der moralischen Maßstäbe und deswegen war eben die katholische Lehre.
Was meinen Sie mit Auflösung der Maßstäbe. Also wir wissen natürlich schon diese entsetzlichen Morde vor Gewalt.
Genau, ja, das ging ja damit los, dass nicht die Nürnberger Gesetze, dass Menschen das Recht zu existieren abgesprochen wird oder eben jedenfalls damals erstmal relativiert wird. Nichts werden aus dem deutschen Volks die Euthanasie-Themen und dann Juden werden als nicht dem deutschen Volkskörper zuzurechnen definiert, nicht? Mhm. Also Artgleichheit wird, das ist ja dann auch bei Carl Schmitt in Staat, Bewegung, Volk, nicht? Das Kriterium der Artgleichheit. Mhm. Und das ist eben nicht gegeben bei Juden, weil eben die arische Rasse das Maßgebliche ist.
Das ist
und da wird eben eine vollkommen neue, eine heute einem ja irgendwie skurril vorkommende Theorie, die aber eben damals Dogma war.
Mhm.
Und die dann auch durchgezogen wurde mit eben der Folge, ja, keine Juden mehr im Schwimmbad und keine Juden mehr hier und eben schließlich dann bis in der letzten Konsequenz eben Auschwitz. Und das war eben aus der Sicht dieser Christen, das war ja eine sehr starke christliche Motivation im Kreisauer Kreis, aber durchaus auch bei den Beteiligten des 20. Juli, dass man eben jedes Geschöpf Gottes hat ein Recht zu existieren und auch zu bestimmten anderen also genug zu essen zu haben und Freiheit, seine Meinung zu sagen und all diese Dinge, nicht? Ob das nun im letzten jetzt dann so eine Westminster-Demokratie-Vorstellung war, sicherlich nicht bei allen gegeben, nicht? Bei Adam von Trotz sicher und bei anderen auch, bei Moltke, nicht? Bei anderen waren da einfach noch stärker ständische Vorstellungen, aber da macht man sich heute auch oft keine so guten Vorstellungen davon, dass das eine ganz andere Welt war vor diesem Kriegsende, als das, was wir heute uns vorstellen, oder wo wir heute leben.
Und das haben die mitten in Berlin sich getroffen, also
weil
die SS hat ja alles überwacht.
Ja, also die Schotten, ich sprach von den Schotten, nicht? Also man hat sich eben im Grunde nicht getroffen, sondern es gab schon kleinere Treffen, aber ich habe zum Beispiel, ich habe den Eugen Gerstenmaier noch kennenlernen dürfen, der nach dem Krieg Bundestagspräsident war und der ein Mitglied des Grasauer Kreises war. Und da sprachen wir auch über den Peters und da sagte er ja, den Peters hat er nie gesehen.
Mhm.
Ja, das war aber gerade die Absicht.
Ja, okay,
das also Zellenprinzip. Der Peters war dann auch eben auch in sogar in Kreisau, ich weiß nicht, ob Sie mal in Kreisau waren, das ist ein Riesengedinge. Mhm. Da konnte man sich eben an so einem Wochenende auch aus dem Weg gehen.
Mhm.
Und die einen waren da und die anderen waren in dem Haus und der. Und dann kommst du mal hier zum Tee und dann sind zwei Leute und eventuell wird da gar nicht der Name gesagt. Mhm. Damit einfach, und Peters ist eben auch nicht entdeckt worden.
Der ja klar, die mussten dann, ja immer mit Verhaftungen rechnen und es wurden ja sozusagen immer wieder Leute entdeckt und rausgenommen von genau. der Staatsmacht.
Deswegen weiß man teilweise auch nicht, wer hat welches Papier geschrieben. Und dann, das ist ein generelles Problem, natürlich das Quellenproblem, mhm. dass diese Leute alle konspirativ die Klappe halten mussten und nicht nachvollzogen, nur schwer nachvollziehbar ist, mhm. was sie getan haben. Also diese Arbeit, die Sie zitiert haben von Benigna von Krusenstern über meinen Onkel Adam von Trott, das ist interessanterweise eine Frühneuzeitlerin. Die ist gewohnt, mit ganz wenigen Quellen oder aus wenigen punktuellen Quellen irgendwas mhm. zu machen. Die hat mit einem enormen Fleiß über Jahre Dinge recherchiert, die vorher, obwohl es schon ein halbes Dutzend Biografien ja. gab, einfach nicht bekannt waren. Ja, ja. Und ja, nicht, dadurch konnte ja. sie eben Dinge rekonstruieren, auch über seine englischen Beziehungen, die bis in hohe Regierungskreise gingen, was man gar nicht so genau wusste. Ja, also da ist auch für die Forschung noch eine Menge zu holen.
Also ja, das ist ja im Vorfeld von München 1938, hat er da anscheinend auch Kontakte gehabt oder ein Memorandum.
Ja, nur Vorsicht, während München, er ist ja erst 38 aus China zurückgekommen.
Ah, okay.
Also insofern die Verbindung von Schacht, da wollte ich Sie nicht unterbrechen, mhm. aber das ist schon eher indirekt, weil mhm. er einfach da ja auch jüngere Generation okay. ist. Nicht, das war ja eher der Generation Weizsäcker, Vater Weizsäcker und die Weizsäcker, diese Kort und diese Leute
um Weizsäcker herum. Das war sozusagen die erste Verschwörergeneration, genau. 1938.
Genau.
Und 1944 ist dann schon die zweite.
Das sind schon die jüngeren Leute, die halt auch rankommen, weil die Älteren irgendwie, ja, vielleicht auch nicht in den Positionen sind. Und dann, nicht, wir sprachen über Manstein. Manstein, General Manstein, der berühmte an der Ostfront aktive General, den man ansprach und der sagte, ja, ein deutscher General putscht nicht.
Ja.
Ja, nicht? Und so lief es eben am Ende auf die Obersten heraus, auf die jüngeren Leute, wie eben der Stauffenberg, der ja ein brillanter Offizier war, der sicher eine große, auch militärische Karriere nach dem Krieg gemacht hätte, oder eben, ja, wenn er eben nicht hingerichtet worden wäre. Das war ja jetzt nicht irgendjemand.
Das ist mir auch aufgefallen, dass es auf der einen Seite war das natürlich ein breites Netzwerk. Also hunderte von Leute waren irgendwie eingebunden in die Verschwörung. Aber auf der anderen Seite war es alles dann sehr zäh. Viele haben geschwankt. Viele wussten nicht so richtig, was sie machen sollen. Viele waren auch erstmal begeistert von den außenpolitischen und militärischen Erfolgen, die Hitler gebracht hat. Und das Gewissen hat sich dann bei einigen doch geregt, aber dann hat man sich doch nicht so richtig getraut, was zu machen. So kann man eigentlich sagen, sind diese Verschwörer dann auch oft sehr einsam gewesen, waren oft auch sehr Einzelgänger. Aber das zeichnet vielleicht dann auch Leute aus, bei denen sich irgendwas regt, die irgendwie anfangen, selber zu denken, dass sie dann erstmal alleine sind.
Absolut, ja.
Ja, und
das war natürlich auch, ich habe mich vor einer Weile mit den preußischen Reformen sehr beschäftigt. Ja. Das war auch nur eine Handvoll Männer,
ja,
die da wirklich dann nach vorne gestürmt sind. Und das waren auch Gneisenau, Scharnhorst, das waren nicht
Stein,
die Obersten, sondern Arnberg. Das waren,
ja, ja,
das
und
waren
dann,
auch junge Offiziere,
ja,
und die einfach dann an den König schrieben. Das ging natürlich damals einfacher, als es dann später war.
Ja,
das waren die Bedingungen, die insofern gibt es schon auch positive Kontinuitäten, eben aus der preußischen Geschichte. Hin zum 20. Juli, nicht wahr? Das ist auch halt auch ein, es gibt ja diese schöne Schiller-Formel über Wallenstein, diese eben, dass die Figur eben im Hader der Parteien hin und her im Deutungszusammenhang ist. Ja, und der 20. Juli ist halt auch für die deutsche Geschichte, denke ich, ein zentrales Datum, weil sich an ihm sehr, sehr viel festmachen lässt, an Größe und auch an Scheitern und an dieses, wenn Sie dieses ganze Thema, da haben wir im Vorgespräch drüber geredet, das Thema Verrat, Treue und Verrat, was ist Verrat? Was bedeutet das? Bei Sebastian Haffner in seinen Anmerkungen zu Hitler ist das letzte Kapitel heißt Verrat. Da geht es aber nicht etwa um den 20. Juli, sondern da geht es um den Verrat Hitlers an den Deutschen. Mhm. Und wenn man das mal so betrachtet, dann waren eben diese Männer des 20. Juli diejenigen, die in der Treue zu den tieferen Werten und Traditionen der deutschen Geschichte waren. Bei Stauffenberg muss man ja dann auch an diese ganze George-Geschichte denken, an die Verbindung zum Alten Reich und nicht das. Man streitet sich ja darum, als er erschossen wurde im Innenhof am frühen Morgen des 21. Mhm. Juli, ob er nun gesagt hat, es lebe das heilige Deutschland oder vielleicht das geheime Deutschland, weil das geheime Deutschland war eine Formulierung des aus diesem George-Kreis, mit dem gemeint war eben die Tradition der großen Einzelnen bis zurück in die mittelalterliche Geschichte. Und das ist natürlich ein enormer Anspruch. Und das ist auch etwas, was heute ja viele Leute sich dran stoßen, wenn man dann liest bei Stauffenberg, wo er sich über die, in diesem Eid, den er mit seinen Brüdern zusammen gemacht hat, wo das gegen die Gleichheitslüge geht, nicht? Das muss man aber alles sozusagen historisieren. Das war eben ein höchst elitäres Selbstverständnis, aber er ist ja dafür auch in den Tod gegangen. Und er hat nicht etwa gesagt, ja, Gleichheitslüge heißt jetzt, ich bin ein besserer Mensch als der Kutscher so und so, sondern er war ja auch dafür, dass Julius Leber, der Sozialdemokrat, Reichskanzler wird, nicht? Also es war eben überhaupt nicht damit ein Klassen...
Sie Gleichmacherei
war. Ja, es geht eben gegen eine Gleichmacherei, ganz genau.
Ja, und das ist ja das Spannende, dass ja quasi an der Lebensgeschichte von ihrem Onkel sich da ja auch diese Kontinuität sichtbar wird. Er war Teil des Kreisauer Kreises, ja. Dann Anfang 1944 wird Helmut Schems Graf Moltke verhaftet.
Wegen einer Denunziation, weil er irgendwie defätistische Bemerkungen gemacht hat.
Ja, das kann schnell passieren in diesen Zeiten. Und dann kommt quasi Adam von Trotz-Solz sozusagen zu Stauffenberg. Ja, Stauffenberg war ja erfolgreicher Offizier, hat dann während des Krieges eigentlich erst einen Gewissenswandel durchgemacht. Ja, hat eben in Polen gesehen, wie man da mit der Zivilbevölkerung umgegangen ist und dann durch viele Dinge, die er gesehen hatte, war am Anfang natürlich ein Nationalist und hat sich auch gefreut über die militärischen Erfolge. Aber dann hat er eben gesehen, was da stattfindet und dass das nicht geht. Diese Morde, und dann ist er eben dann 1943, was ein gewisser Glücksfall war, ja, zum Ersatzheer gekommen. Das Ersatzheer war sozusagen die Summe des Militärs, was nicht im Feld stand. Also das Ersatzheer war das Oberkommando für Garnisonstruppen, für Soldaten auf Fronturlaub, für Soldaten, die im Lazarett lagen. Und das Ersatzheer hat sich auch um Logistik gekümmert, hat sich um neue Waffenentwicklungen gekümmert. Also das ganze militärische Rückgrat. Und da ist Stauffenberg Stabschef des Ersatzheeres geworden. Der Chef war Generaloberst Friedrich Fromm. Und der enge Mitarbeiter war der Chef des Heeresamtes, das war General Olbricht, mit dem Stauffenberg sehr eng kooperiert hat. Und sie haben ja dann den Walküre-Plan umgeändert, was als Staatsstreich durchgeführt werden sollte. Und ihr Onkel ist zu diesen Leuten dazugekommen. Wie ist das passiert oder wie war das Verhältnis von Adam von Trott zu Solz mit Stauffenberg?
Das liegt wieder ein Stück weit im Dunkel, weil wir dazu keine Quellen haben. Vieles wissen wir nicht. Mhm. Wir wissen aber einiges. Wir wissen, dass Adam von Trott im Spätsommer 1943 seiner Frau berichtet, dass da ein schneidiger junger Offizier sei, den er kennengelernt hätte und der ihm große Hoffnungen mache, dass jetzt etwas in Bewegung komme. Das war Stauffenberg. Dann wissen wir aus den Notizen der Sekretärin von Stauffenberg, dass Trott in dieser Zeit bis dann eben zum Sommer 44 im OKH im Bendlerblock.
Also Oberkommando des Heeres.
Oberkommando ein- und ausgegangen ist.
Ah, okay.
Wofür es gar keinen Anlass gegeben hätte, weil er Zivilist war.
Ja, da haben die den Staatsstreich geplant, ja.
Da wurde also gesprochen und Adam von Trott war, sagt man ja gelegentlich, der außenpolitische Berater Stauffenbergs und das ist wahrscheinlich auch richtig. Mhm. Die Rolle war sicherlich, ging darüber hinaus ins Inhaltliche, da hat eben auch Krusenstern sehr, sehr gründlich zu gearbeitet, dass Trott eben neben Fritz Dietloff Schulenburg, den ich schon mal erwähnt habe, der auch ein Netzwerkgenie war, der wichtigste Netzwerker war. Also es gibt ein Buch von Linda von Kaiserling-Rehbein, die hat eine Netzwerkanalyse zum 20. Juli gemacht. Das ist ja eine sehr neue Forschungsrichtung. Und hat aufgrund der vorhandenen SD, also Sicherheitsdienstanalysen, die sehr umfangreich sind zum 20. Juli, hat die das recherchiert. Und da sind 132 Namen herausgekommen und 650 Kontaktlinien. Mhm. Das heißt, das sind eben die Kontakte, die zwischen diesen Einzelpersonen gestanden haben, woran man eben sieht, wie vielfältig die Verbindungen waren. Ja. Und das ging von konservativ über liberal bis sozialdemokratisch. Das umfasste Militärs, Diplomaten, Verwaltungsbeamte, Juristen, Gewerkschafter, Unternehmer, Gutsbesitzer, Wissenschaftler, Kirchenvertreter. Mhm. Also ein enormes Spektrum, die da zusammenkamen. Und die eben, wenn man so will, koordiniert wurden ein Stück weit von solchen Figuren wie Trott und Schulenburg.
Ja, weil diese Leute hatten ja wirklich auch den Anspruch, einen Politikwechsel herbeizuführen. Es gab natürlich auch immer wieder Attentate auf Hitler. Es gab ja auch das gescheiterte Attentat von, zum Beispiel das ganz bekannte ist das ja von Georg Elser 1939 vom November im Bürgerbräukeller in München, wo er 13 Minuten zu früh geht. Und das Ziel eben der Verschwörer war, nicht nur eben Hitler aus dem Weg zu räumen, sondern eben wirklich die Nazis von der Macht wegzubekommen. Ja. Deshalb war ihnen auch klar, dass sie wirklich eine Politikänderung herbeiführen müssen, dass sie auch Konzepte brauchen, was sie tun müssen, dass sie eben auch darauf achten müssen, dass nach einer Machtergreifung nicht das Chaos ausbricht. Ja, man hatte ja sozusagen den Stalin am Nacken, ja. Man hatte diesen angefangenen Krieg.
Und man hatte die SS.
Ja, und man hatte die SS, das war eben das interne Problem. Ja. Und das ist ja bei diesen ganzen Verschwörerzirkeln so interessant, dass es eben fast nichts, dass es die SS ist ja fast so ein hermetischer Block. Da gab es vielleicht, weiß nicht, da gab es Leute von der SS, die beim 20. Juli dabei waren, oder?
Ja, überfragen Sie mich jetzt. Mhm.
Also jedenfalls also
nicht unmittelbar. Aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben diese Attentate erwähnt. Im Internet kann man das leicht recherchieren. Es gibt da Listen und dokumentierte Listen. Es sind ungefähr 40 Attentatsversuche, die es gegeben hat. Und ungefähr, ich habe mir das mal angeguckt, sagen wir mal 15 bis 20, die wirklich seriös waren. Also diese Vorstellung, die dann immer noch rumgeistert, zu spät, zu wenig oder am besten gar nicht, das ist alles ein bisschen unfair und auch nicht ganz akkurat. Und bei Stauffenberg, Sie haben das ja, haben ja seinen Werdegang geschildert, der dann also in diese Rolle kommt und damit auch einen Direktzugang zu Hitler hat. Das ist eben das Entscheidende. Damit mit Stauffenberg hatten sie jemanden, der unmittelbar beim Führervortrag dabei ist.
Ja, genau.
Nicht? Denn sonst ist es ja eben so gewesen, da waren die erwachsenen, in Anführungsstrichen, Generäle und die waren ja alle nicht bereit, was zu tun.
Ja.
Und der Stauffenberg war ein junger Mann, Anfang, Mitte 30, wie mein Onkel ja auch, altersmäßig. Und er hatte eben den Zugang dort zu der Besprechung. Und dann war es also so, alleine im Juli gab es drei Möglichkeiten. Und die ersten beiden hat man verstreichen lassen, weil man gesagt, also Stauffenberg hatte dann gesagt, das machen wir nicht, weil Himmler ist nicht dabei und Göring ist nicht dabei. Das war beim ersten Mal. Beim zweiten Mal war das auch so. Und beim dritten Mal hat man gesagt, so, jetzt müssen wir es aber machen.
Da war dann leider auch weder Himmler noch Göring dabei, aber dann glaubte man eben, es wirklich machen zu müssen. Und dann ist Stauffenberg da mit seinem Adjutanten gewesen. Und bei Stauffenberg muss man eben wissen, der ist in Afrika schwer verwundet worden, hat seinen rechten Arm verloren und hatte an der linken Hand nur noch 3 Finger, die funktionierten. Ja. Und eine Augenklappe hatte er auch, aber wesentlich war eben für diese Bombe, die sie da platzieren mussten, das war für ihn also äußerst schwer, das zu machen. Und dann, was noch gravierender ist, er war dann eben auch, Sie haben das schon gesagt, in seiner Ersatzheerfunktion auch in Berlin derjenige, der die Driving Force sein würde. Insofern hatte er eigentlich eine unmögliche Rolle. Also erst in der Wolfschanze da diese Bombe zu zünden, was ihm ja gelang, wenn auch das Detail mit dieser zweiten Bombe da unglücklich lief. Und dann musste er eben schnell nach Berlin zurück. Und als er dann in Berlin war, hat er halt festgestellt, dass da auch Walküre nicht in der Dynamik ausgelöst wurde, die er sich vorgestellt hatte. Also da sind also auch einige Sachen schiefgelaufen an dem Tag.
Ja, wobei, das ist auch sehr interessant, wenn man sich diesen Weg zum Attentat anschaut. Das ist immer so, das ist ja sehr irre, Da sind immer wieder Leute, die wollen ein Attentat machen, dann kriegen sie es nicht hin. Also es gab ja auch Pläne vom Militär, dass man bei der Vorstellung von Uniformen Hitler erschießt oder und dann hat einer die Nerven verloren und es halt nicht hingekriegt und sich nicht getraut.
Na Moment, das war ja so, dass Hitler dann eben nach 5 oder 7 Minuten aus dem Zeughaus wieder rauslief.
Ach so, das war ein anderer.
Und
das
dann
war
musste
ein
anderer. Das ist ein anderer. Dann musste der Gersdorf war das, musste ja, genau. Dann die Bombe schnell entschärfen.
Das oder, meinte ich, das ist ein
die
anderer.
Ich meine, diese Uniformvorführung, sind die Uniformen verschütt gegangen. Und dann hat Hitler den Termin abgesagt. Also das war ja jetzt nicht unprofessionell von den Akteuren, sondern es sind einfach wirklich unglückliche Umstände da gewesen. Und nicht Hitler sprach dann immer von der Vorsehung später, nicht, die ihn auch vom 20. Juli da bewahrt hätte. Diese Fragen kann man sich natürlich auch stellen, wenn man sozusagen in diesen Dimensionen denkt. Aber ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist bei all diesen Dingen doch, denke ich, die deutsche Tradition im Umgang mit Obrigkeit. Mhm. Es gibt einfach diese, ganz wesentlich auf die luthersche Lehre zu Römer 13 zurückgehende Verständnis, wie man sich der Obrigkeit gegenüber zu verhalten hat. Ja. Und da war eben doch, und ist ja in gewisser Weise heute noch, eine tiefe verwurzelte Loyalität gegenüber der Obrigkeit, nicht? Das erleben wir ja heute noch teilweise, das nicht, also ich will das jetzt nicht in eins setzen, aber wenn man sich die historische Tradition anschaut, dann geht das von Luther los. Und wir sind ja hier im Ideengeschichts-Podcast. Das finde ich, ist schon eine wichtige, das spielt eine wichtige Rolle.
Im Staatsverständnis.
In der Analyse, im Staatsverständnis und in dem, das ist ja bei uns bis heute irgendwie so, dass man, das betrifft dann natürlich auch, wenn also Helmut Kohl oder Angela Merkel 15 Jahre regieren, dann ist das eben irgendwann die natürliche Ordnung quasi, nicht? Ja. Und da werden dann Dinge auch mal gehend gemacht, wenn sie nicht gerade passen. Und die Leute, die das nicht so toll finden, die werden dann irgendwie schnell marginalisiert.
Also, es ist ja schon spannend, dass es die Italiener geschafft haben, 1943 den Mussolini abzusetzen. Und das war ja eine Initiative, die quasi von Kräften im faschistischen Regime selber kam. Die haben gesehen, in Süditalien sind die Alliierten gelandet, Amerikaner und Briten sind auf dem Vormarsch, wir haben den Krieg verloren, wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung finden. Und dann haben die Italiener den Mussolini abgesetzt.
Ja, und schauen Sie sich an.
Und das lag eigentlich dann auch in der Luft ab 1943, dass man sowas auch in Deutschland durchführt, aber da war dann halt so diese Trägheit da. Hm. Und dann würden Sie vielleicht sagen, ist so diese Heldentat bestand darin, dass die halt gesagt haben, nee, wir lassen uns da jetzt nicht runterziehen, wir ziehen das jetzt durch. Und das ist ja auch dann am Tag vom 20. Juli auch so interessant von Stauffenberg, der ja irgendwie auch geahnt haben muss, dass das alles nicht nach Plan verläuft, dass er gesagt hat, nein, wir ziehen das jetzt durch, es muss jetzt gemacht werden.
Es ist ja auch, das sieht man oft in Deutschland nicht, es war ja auch eine Beschämung derjenigen im Ausland, die sich geweigert haben, den Widerstand anzuhören. Ja. Also Churchill hat gesagt, absolute silence und unconditional surrender. Ja. Und daran ist dann eben auch Adam von Trott und andere Bonhoeffer, die sind daran gescheitert, weil man sie dann ab einem gewissen Punkt nicht anhören wollte. Ja, ja. Das kann man alles verstehen, weil nach dem Motto, die Deutschen, die überziehen uns mit diesem schrecklichen Vernichtungskrieg und dann wollen sie auch noch erwarten sie, dass man ihre Opposition anhört, jetzt müssen wir die erstmal besiegen. Ja. Aber wenn man sich überlegt, wie grauenvoll dieser Krieg war und wie schrecklich dieses Regime war, dass man eben auch nach dem 20. Juli sind ja mehr Leute bis zum Kriegsende ums Leben gekommen, als in den 5 Jahren vorher im Krieg. Ja. Nicht? Das ist ja, damit muss man sich ja auch mal konfrontieren und das ist, da sind wir dann auch wieder beim Thema Trauma. Nicht, das ist natürlich ein nationales Trauma, der Krieg insgesamt. Aber für die Beteiligten, also für die Nachkommen, für die Familien, die an diesem Widerstand so oder so beteiligt waren, war das natürlich brutal, dass dann nach dem Krieg, also die Witwe von Freisler hat ihre Pension, hat seine Pension bekommen. Aber die Witwen der Widerstandskämpfer des 20. Juli, die galten eben erstmal als Verräter. Mhm. Und manche hatten eben auch keine Pensionsansprüche. Und bis das dann arrangiert wurde in den 50er Jahren, das waren lange.
Wer hat Eugen Gerstenmaier dann ein Hilfswerk?
Gerstenmaier, genau. Das waren lange Debatten, das kennt man ja auch von Adenauer, dies hin und her. Und ich will darüber gar nicht jetzt rechten. Deutschland ist eben tatsächlich ein schwieriges Vaterland. Das muss man einfach sehen. Und dann möchte ich schon auch meiner Dankbarkeit und sicherlich auch der Familien Ausdruck geben, dass es inzwischen so ist, dass der deutsche Staat den 20. Juli anerkennt und dass sogar die Bundeswehr die den 20. Juli als traditionsbestimmend anerkennt. Das ist natürlich eine ungeheure Sache, wenn ich also ausländische Freunde oder andere Gäste hier habe und die in den Bendlerblock führe oder nach Plötzensee, dann gucken die irgendwie immer ganz komisch, wie kann das sein? Es werden eben auch Soldaten jetzt wieder am 20. Juli, an dem wir ja, glaube ich, hier auf Sendung gehen, auch vereidigt. Nicht, dass also dieser Staat begriffen hat, wir haben eben irgendwie eine gebrochene Tradition. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht genauso auf den Karl den Großen und auf Goethe und auf Bach und alles weitere stolz sein kann, aber wir haben eben diesen Brocken in unserer Geschichte, dass damit muss man sich beschäftigen und je ehrlicher man das tut, nicht? Sie haben ja demnächst hier Götz Ali auch, desto besser ist das für unser Land und für unser Selbstbewusstsein, denke ich.
Also lassen Sie uns nochmal dann auch schauen, nochmal auf den 20. Juli, der dann gescheitert ist.
Ist er gescheitert?
Der Staatsstreich ist gescheitert.
Der Staatsstreich ist gescheitert.
Sie würden sagen, er ist nicht gescheitert.
Ich finde das immer ein bisschen eigentlich unfair und schnell zu sagen, der ist gescheitert.
Mhm. Warum?
Denn im Grunde ist eben ein Zeichen gesetzt worden.
Ja.
Und auf dieses Zeichen kam es im Wesentlichen an. Das würde ich sagen. Und ich erlebe das so oft, dass ich angesprochen werde, insbesondere im Ausland, aber auch zunehmend auch hier im Land, bist du verwandt und wie ist das? Und also, dass die Menschen sich dafür interessieren. Ich denke, das ist schon ein wichtiger Identifikationspunkt. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass das einfach nur gescheitert ist. Also
Es ist etwas gelungen und ist ein Zeichen gesetzt worden, dass das nicht das Einzige war. Dass Hitler und Co. nicht das Einzige war, was in dieser Generation da war. Und auch für die vielen, vielen Menschen, die da, Männer, die da an der Front standen, die natürlich überhaupt gar keine andere Möglichkeit hatten, als den Krieg zu führen und die sicherlich auch oft einfach als normal, mein Vater war als Gefreiter in Russland. Nicht, das war, was diese Männer da alles erleben mussten, das ist ein anderes Thema. Das ist wahrscheinlich jetzt nicht so ganz heute unser Thema, aber nicht, das spielt eine Rolle und ist halt schwierig, nicht? Also wenn Sie jetzt hier Adam von Trott nehmen in Imshausen, ist der erst vor 10 Jahren oder so auf die Gefallenentafel gekommen, nicht? Weil es einfach da, die Emotionen sind halt dann. Die Brüder machen dieses Kreuz auf dem Berg und dann heißt es im Volksmund, naja, dann soll man doch die Brüder da gleich an die anderen Seiten noch aufhängen. Da sind einfach Bitterkeiten und man kann auch sagen, das ist ja schlimm, dass Menschen so denken, aber ich denke, man muss das ernst nehmen, man muss damit umgehen und man muss versuchen, gerade jetzt auch heute wieder, wo ja wieder Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit und ich weiß nicht was aufkommen. Ja. Aber auch natürlich die Problematik, wie gehen wir jetzt mit Menschen um, die jetzt hier im Land sind, die aber irgendwie sich sehr schwer damit tun, sich auf unsere Zivilisation einzurichten. Da müssen wir irgendwie nochmal dieses Land neu erfinden, ist mein Gefühl. Wir müssen irgendwie nochmal wieder, wir sind in einer neuen Gründungsphase. Ja. Denn so wie bisher geht's nicht weiter.
Vielen Dank, Levin von Trott zu Solz. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie über Ihren Onkel berichtet haben. Das sind alles ja auch sehr tiefe Gedanken und wir können es in einer guten Stunde der Sache eigentlich nicht gerecht werden, aber wir haben einfach versucht, einen Einblick zu gewähren und vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank, Herr Kockenberger.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.